Die Wall Street ist ja letzten Endes, also das ist eine Straße und in dieser Straße ist eben dieses Börsengebäude und das ist die New York Stock Exchange. Dass wegen einem Präsident, der eine Stunde im Fernsehen redet, der Markt teilweise 20% von seinem Allzeithoch fällt, das ist neu.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect. Hallo und herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast. Ich bin Alicia und habe heute Wall Street-Korrespondentin und Journalistin Anne Schwedt zu Gast. Wir schauen auf die amerikanischen Börsen, sprechen über die Fed, welche Rolle sie eigentlich für die Kapitalmärkte spielt, bekommen aber natürlich auch einen kleinen Einblick in die privaten Finanzen unserer heutigen Börsenexpertin. Also Anne, ich freue mich, dass du hier bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Stell dich doch gern zu Beginn einmal kurz vor.
Ja, ich bin Anne Schwedt. Ich bin 33 Jahre alt, bin seit jetzt gut 10 Jahren in New York in den USA und ja, arbeite an der Börse, bin dort Börsenkorrespondentin, berichte für verschiedene deutsche Medien, bin natürlich aber auch selbst Investorin, habe mein Geld selbst zur Arbeit geschickt und bringe das jetzt auch anderen Menschen bei, wie sie auch, ich sag mal, sich finanziell weiterbilden können.
Jetzt hast du gesagt, seit wann du beruflich schon an der Börse bist. Warst du damals denn auch schon Privatinvestorin?
Ist eine interessante Frage. Ich beantworte es immer ganz gern damit. Ich war eigentlich, wenn man so will, mit 8 Jahren schon Investorin. Ich habe mich damals aber als Babygeldzüchterin bezeichnet. Und das war eine ganz interessante Geschichte. Also ich bin da auch sehr dankbar für meine Eltern, die mir, ich sag mal, diese Finanzbildung sehr früh auch mitgegeben haben. Übrigens, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war Money von Bodo Schäfer. Sehr zu empfehlen, ein Hund namens Money. Absolutes Lieblingsbuch. Und damals war es so, ich bin wirklich auf einem, ich sag mal, Kuhkaff aufgewachsen. Also wirklich mitten in der Pampa in Baden-Württemberg. Und es gab dort keine Möglichkeit, irgendwie Geld auszugeben. Es gab keine Läden, es gab einfach keine Möglichkeit. Und als Schwabe muss man sowieso sparen.
Noch nicht mal für Süßigkeiten.
Nicht mal für Süßigkeiten. Wir hatten nicht mal eine Tankstelle oder so. Also es gab wirklich gar nichts. Es ist einmal am Tag ein Bus in die Schule gefahren, das war's. Auch an öffentlichen Verkehrsmitteln. Und so war das dann, dass ich natürlich mein Taschengeld erstmal immer nur sparen konnte. Und irgendwann war dann meine Mutter mal, meinte so, komm, nimm mal deinen Sparelefanten, wir gehen mal in die nächstgrößte Stadt und guck mal, was wir da so machen. Sind damals dann zur Bank gegangen und dort durfte ich dann ganz stolz mein Gespartes präsentieren und habe dann im Gegenzug ein Sparbuch bekommen, also so ein kleines Heftchen, damals noch mit Schreibmaschine alles. Und das war dann ganz spannend, weil ich dann wirklich jeden Monat immer ganz aufgeregt war, mein Taschengeld dort einzusparen. Und eines Tages, das waren so Zeiten, wo ich dann so gerade angefangen habe, in der Schule auch ein bisschen rechnen zu lernen, ist mir dann aufgefallen, da ist mehr Geld, als ich eigentlich eingezahlt hatte. Und war so, oh Mama, ja, da ist ein Fehler passiert, die haben sich verrechnet. Und da hatte sie dann mir zum ersten Mal erklärt, was Zinsen sind. Habe ich natürlich nicht verstanden, war dann aber so, okay, an der Bank irgendwie, da wird einfach Babygeld gezüchtet. Und habe es noch nicht ganz verstanden, aber mir war klar, okay, irgendwie vermehrt sich Geld auf mysteriöse Art. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann einen Berufswunsch hatte, ich möchte Babygeldzüchterin werden. Und das hat sich so ein bisschen dann fortgesetzt. Und so kam ich dann auch, ich meine natürlich lange Zeit später, aber dann auch an die Börse und habe dann immer gesagt, ja, ich bin jetzt Babygeldzüchterin, aber im großen Stil, weil an der Börse natürlich noch deutlich mehr Geld gezüchtet, in Anführungsstrichen, wird. Und ja, das waren so meine ersten, ich sag mal, Investitionserfahrungen, so als, ja, 8-Jährige, sage ich mal.
Okay, und der Weg an die Börse, also vom Sparbuch dann zum Depot, wann kam der?
Das hatte tatsächlich auch noch ein paar Schritte. Also wir waren, da war ich so 14, das erste Mal in New York im Urlaub mit der Familie. Und da war für mich so, also wer schon mal in New York war, es ist so eine Energie in der Stadt. Und auch wenn man an der Wall Street unten aus der U-Bahn-Station kommt, da ist einfach Geld in der Luft gefühlt. Die Leute laufen mit ihren Aktenkoffern und die in High Heels, die Frauen in dieses Gebäude rein. Und da war für mich so, wow, das möchte ich, da möchte ich hin. Da kann kleine Anne Babygeldzüchterin ihren großen Traum leben, aber war natürlich noch nicht so weit. Hab dann den normalen Berufsweg gemacht, erstmal studiert, hab dann in London tatsächlich studiert und bin dann letzten Endes durch ein Praktikum während meiner London-Zeit zum ersten Mal dann nach New York an die Börse gekommen und das war dann letzten Endes so der Startpunkt, der dann auch in einen Job überging und ja, so fing das alles an letzten Endes.
Okay, jetzt hast du schon eine trubelige Situation beschrieben. Was ist denn eigentlich die Börse, vor allem jetzt in den USA?
Ja, das ist ganz interessant, weil die Leute das manchmal so aus Filmen kennen, wie dann da ganz viele Leute trubelig auf diesem Börsenparkett irgendwie schreien, kaufen, kaufen, verkaufen, verkaufen. Und ganz ehrlich, als ich das erste Mal da war, und man muss dazu sagen, seit 9/11 darf man ja auch als, ich sag mal, Normalo oder als Besucher gar nicht mehr in das Börsengebäude rein. Also das ist sehr privilegiert, dass ich da überhaupt rein durfte als Journalistin damals. Und ich war selbst überrascht, wie entspannt es dazu geht. Also da ist keiner, der schreit kaufen, verkaufen oder so, sondern da sind ein paar Leute mit Jacken, verschiedene Farben an ihren Computern und halt ein paar Journalisten, die vor Fernsehkamera sprechen, und das war's eigentlich. Und es ist aber ganz spannend. Also man kann sich so vorstellen, 9.30 Uhr New Yorker Zeit ist quasi die Börsenglocke. Machen die auch noch ganz traditionell wirklich mit einer echten Glocke. Und dann geht der Handel los. Und so die erste halbe Stunde ist es tatsächlich trubelig. Da sieht man die Leute am Telefon, die rennen auch ein bisschen rum. Es ist ein bisschen hektisch. Und dann, sagen wir mal so nach einer halben, dreiviertel Stunde, ist dann entspannt. Dann sitzen die da teilweise einfach nur vor ihren Rechnern und dann ist irgendwann Mittagspause, es passiert nicht viel. Und dann kurz vor Börsenschluss um 16 Uhr geht's nochmal los, dass da nochmal Hektik ist und die Leute ein bisschen rumrennen, ein bisschen am Telefon und so weiter. Aber nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir irgendwie aus Filmen kennen, dass da ein Riesentrubel ist oder so. Weil man muss halt auch einfach sagen, das meiste funktioniert heutzutage elektronisch, maschinell. Also auch die Trader in Anführungsstrichen an der Wall Street traden eigentlich gar nicht so viel, sondern klar, die nehmen schon auch die Angebote, also wenn irgendwelche Großinvestoren zum Beispiel investieren wollen, entgegen, aber viel passiert wirklich bereits maschinell und die greifen eigentlich nur noch in, ich sag mal, Extremsituationen ein. Also wenn jetzt wirklich mal ein riesen Crash ist, dann können die manuell wirklich noch verkaufen, dies, das, aber vieles machen dann auch die Algorithmen schon. Also leider, und es ist mal ganz schade, wenn ich das Leuten erzähle, ist so dieses, wie man sich so die Börse vorstellt, gar nicht mehr so, ja, glamourös, wie man sich das so aus den Videos und Filmen so von früher kennt.
Okay, jetzt haben wir in Folge 159, es ist schon ein bisschen her, über die deutsche Börse gesprochen. Und dort haben wir gelernt, es gibt verschiedene Börsen, auch in Deutschland, es gibt verschiedene Börsenplätze. Wie ist das in den USA?
Genau, also da ist es ja so, was man kennt, ist ja die Wall Street. Und die Wall Street ist ja letzten Endes, also das ist eine Straße. Und in dieser Straße ist eben dieses Börsengebäude. Und das ist die New York Stock Exchange. Und das ist quasi die größte Börse weltweit und auch in den USA. Was da letzten Endes stattfindet, ist halt letzten Endes Aktienhandel. Also große Unternehmen werden dort Papiere, Anteile an den Unternehmen gehandelt. Es gibt aber auch in New York noch eine Börse, die Nasdaq. Die ist am Times Square und das ist auch total, ich sag mal, unspektakulär. Da ist eigentlich gar nichts außer ein paar Bildschirme. Da ist auch in der Regel, wenn jetzt nicht gerade ein Börsengang ist, auch überhaupt niemand. Und da werden, ich sag mal, so die Technologieaktien, die man so kennt, gehandelt. Und aber auch da, wie gesagt, da sind keine Menschen, das funktioniert alles maschinell. Also am Ende des Tages, so diese Börsen, dass man sagt, da braucht man ein Gebäude, ist eigentlich gar nicht mehr so der Fall. Und abgesehen davon gibt's auch in den USA noch verschiedene andere Börsen, wo man eben auch noch andere Sachen handeln kann. Also zum Beispiel Optionen oder erweiterte Finanzprodukte und auch Anleihen und so weiter. Aber auch da, obwohl es früher, ich sag mal, einen Börsenplatz gab im Sinne von wirklich was Physisches, funktioniert inzwischen fast alles online. Und auch als, ich sag mal, Kleinanleger kann man mit seinem Broker inzwischen, ohne dass man irgendwen anrufen muss, selber einfach online Aktien kaufen und verkaufen und weiß im Zweifel gar nicht, oh, das wurde jetzt an der New York Stock Exchange, also an der Wall Street abgewickelt oder an der Nasdaq, weil es eben eine Tech-Aktie war, oder das war jetzt eine Option, das wurde dann an der Optionsbörse abgewickelt. Also als, ich sag mal, Anleger kriegt man das im Zweifel gar nicht mehr so genau mit, wo genau das passiert, weil es ja letzten Endes in der Cloud online und gar nicht mehr in einem physischen Platz, sage ich mal, passiert.
Also ist es vergleichbar mit Deutschland oder würdest du sagen, schon noch anders?
Ich würde sagen, es ist vergleichbar. Ich meine, die Größe ist natürlich nicht vergleichbar. Und da ist auch ganz interessant, wenn die Leute sagen, ja, ich handle am liebsten in Deutschland, das kenne ich, das sind die deutschen Unternehmen. Und die sind dann auch immer ganz überrascht, wenn ich sage, Apple allein, also das Unternehmen Apple ist größer als alle DAX-Unternehmen zusammen. Und das ist halt, ich sag mal, der größte Unterschied, dass man einfach dieses Volumen, was da an Geldern jeden Tag die Hände wechselt, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber so vom Prinzip her, dass es eben einen Platz gibt, wo Käufer und Verkäufer am Ende des Tages zusammenkommen und Wertpapiere die Hände wechseln, das kann man sich ähnlich vorstellen. Nur ich würde sagen, so das Volumen ist halt natürlich eine ganz andere Größenklasse nochmal.
Okay, jetzt hast du gesagt, mittlerweile ist schon eigentlich alles automatisiert, elektronisch, maschinell läuft der Handel ab. Was hat sich sonst noch in den letzten 10 Jahren verändert?
Gute Frage. Also ehrlicherweise in den letzten 10 Jahren, also jetzt in der Zeit, in der ich schon da war, gar nicht mal so viel. Was sich vielleicht noch verändert hat, ist so ein bisschen dieses, dass Kryptowährungen eine größere Rolle spielen. Das war vor 10 Jahren noch so gar nicht Thema. Und dass, ich sag mal, auch die großen Wall Street Unternehmen auch da, ich sag mal, Krypto, zum Beispiel Fonds rausbringen oder. Also dass auch Krypto, was ja eigentlich eine komplett digitale Währung ist, auf so einem traditionellen Marktplatz auch schon stattfindet, das ist neu. Und was ich auch sagen würde, was neu ist, was vor allem so seit Corona passiert ist, dass wirklich sehr viele Kleinanleger unterwegs sind. Also früher war es halt wirklich, ich würde fast sagen, dass Börse und dieses ganze Anlegen an der Börse war schon gefühlt einer Elite vorenthalten. Und seit Corona, wo die Leute dann erstmal Hilfsgelder bekommen haben, auch Zeit hatten, weil sie einfach nicht zur Arbeit konnten, haben ganz viele Leute sich dann wirklich mit Börse beschäftigt und dann haben selber auch über Trading-Apps und so weiter sind an den Markt gegangen. Und das haben wir dann auch in der Corona-Zeit gesehen, wie dann wirklich auch Kleinanleger, die sich dann online zum Beispiel zum Traden verabredet haben, so viel Geld investiert haben, dass sie sogar die Kurse beeinflussen konnten. Das war vor 10 Jahren undenkbar. Also dass wirklich Menschen wie du und ich irgendwie mit wenig Geld, also verhältnismäßig wenig Geld, den Markt so beeinflussen können, das war damals nicht. Und ich glaube, eine Sache, die vielleicht auch sich jetzt über die Jahre noch verändert hat, ist natürlich dieses ganze Social Media. Also dass, ich sag mal, ein Elon Musk irgendwas postet und plötzlich die Märkte verrückt spielen oder auch Donald Trump in seiner ersten Amtszeit, aber jetzt noch viel mehr. Das war damals auch nicht so, dass die Leute wirklich irgendwas auf Social Media lesen und plötzlich der Markt extrem drauf reagiert. Das ist auch neu. Aber ansonsten so, ich sag mal so vom Ablauf her ist das schon noch ähnlich, aber ich glaube, die Marktteilnehmer sind ein bisschen anders und auch worauf die Marktteilnehmer reagieren, hat sich ein bisschen in der Zeit verändert, ja.
Ja, die Dynamik. Also das ist schon die Überleitung zur nächsten Frage. Wie haben die amerikanischen Börsen auf die Politik ihres neuen Präsidenten reagiert? Ich habe schon 2 Podcast-Folgen dazu gemacht, so Stichwort Krise, Crash, wann ist es eine, wann nicht, wie erholen sich die Märkte? Aber jetzt nochmal gerade mit deinem Blick aus dem Standort New York.
Also das ist eine ganz interessante Frage, weil an sich sagt man ja, die Börsen haben nicht so ein großes Interesse an der Politik, wenn es nicht gerade Finanzpolitik ist. Weil in der Vergangenheit sollten die zwei Sachen eigentlich auch getrennt voneinander stattfinden. Und in der Vergangenheit ist es eigentlich auch eher so, wenn man keinen politischen Wechsel hat, sprich, wir hatten ja jetzt erst mit Joe Biden die Demokraten an der Macht und dann nochmal Demokraten kommen, ist das eigentlich für die Märkte besser. Warum? Weil die Anleger wissen, was sie erwartet sozusagen. Es bleibt einfach alles gleich. Sie brauchen sich nicht auf neue Situationen einstellen. Das heißt, in der Regel, wenn es einen Politikwechsel gibt, sorgt das erstmal für Unsicherheit. Und Unsicherheit mögen die Märkte gar nicht. So bei Trump war es jetzt aber so, obwohl wir jetzt einen Präsident aus der anderen Partei haben, waren die Märkte erstmal froh über Trump. Einfach weil er mit seinen Wahlversprechen sehr, ich sag mal, unternehmerfreundlich, er will die Steuern senken und. Also er hat einfach viele Sachen den Anlegern und auch den Wählern versprochen, die für steigende Kurse sorgen. Und genauso auch, was jetzt gerade den Kryptobereich betrifft. Er hat ganz viel versprochen, ja, USA wird die Kryptoweltmacht und so weiter. Auch hatten wir dann auch letztes Jahr, als er an die Macht kam, oder als er gewählt wurde, dass dann auch Bitcoin Allzeithochstände erreicht hat und so weiter. Dann kam er aber ins Amt, dann Anfang des Jahres. Und dann haben die Anleger gemerkt, oh, die Amtszeit ist ein bisschen anders als vielleicht die vor 4 Jahren, als er zuletzt im Amt war, sondern er macht jetzt auch sehr viel wahr, sage ich mal. Und das Krasseste, was er dann eben wirklich recht schnell dann wahrgemacht hat, war diese ganze Thematik rund um die Zölle. Da hatten wir dann im April diesen von ihm ausgerufenen Liberation Day, wo er dann wirklich dran stand und für alle Länder auf der Welt Zölle erlassen hat. Und daraufhin ist der Markt wirklich eingebrochen. Und zwar, auch das ist übrigens neu, zu einem, ich würde mal sagen, die Märkte sind aktuell extremer als in der Vergangenheit. Also ja, wir hatten einen Crash, als die Finanzkrise war und sowas. Aber das wegen dem Präsident, der eine Stunde im Fernsehen redet, der Markt teilweise 20% von seinem Allzeithoch fällt, das ist neu. Das ist aber einfach, weil ne, durch, was wir gerade schon gesagt haben, diese Social-Media-Welt und die Leute dann in Panik geraten, ganz schnell alle ihre Aktien verkaufen, weil sie denken, oh nein, das wird jetzt, die Welt geht unter, der Dollar wird immer schwächer und so weiter. Also da kam sehr viel Panik auf und Panik ist halt so eine oder so ein Gefühl, was halt die Märkte sehr stark treibt. Und wenn gerade jetzt in der vernetzten Welt wie heute, dann kann sich so eine Panik auch sehr schnell hochbauschen. Das heißt, am Ende des Tages war es ja erstmal nur eine Ankündigung und trotzdem war das für die Anleger genug Grund, alles zu verkaufen. Was aber seither passiert ist, und auch da sind die Anleger dann immer sehr schnell im Umdenken, sage ich mal, oder einfach ins andere Extrem zu kippen. Und ich meine, man kann darüber denken, was man will. Meines Erachtens ist da auch ein bisschen Manipulation im Spiel, dass Trump ja dann, ich erinnere mich noch in der einen Woche, am Montag war noch das Gerücht, es gibt eine Zollpause, da wurde das noch total dementiert, auf gar keinen Fall, die Märkte sind weiter gefallen. Und dann 2 Tage später kam Trump dann raus, es gibt jetzt eine 90-Tage-Zollpause, was die Märkte durch die Decke hat gehen lassen. Also teilweise S&P 500 irgendwie 7%, Nasdaq, also wo wir auch denken, an einem Tag, das ist unheard of, ja. Also wenn eine Einzelaktie mal so stark steigt, okay, aber der Index, sage ich mal, der ganze Markt in dem Moment, das war schon krass. Und da habe ich ehrlicherweise auch schon gedacht, okay, na, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwelche politischen Insider sich sehr ran bereichert haben. Und so ist es halt ehrlicherweise jetzt auch in den letzten Wochen, dass wir einfach sehen, es kommt eine Meldung raus, er kündigt irgendwas an, es ist ein neuer Zollkrieg oder eine neue Nachricht in irgendeine Richtung, die Märkte fallen und plötzlich, ah, es gibt jetzt doch eine Zollpause, es gibt jetzt doch eine Einigung. Also das ist doch sehr politisch, ich will nicht sagen manipuliert, aber es fühlt sich ein bisschen so an, dass doch irgendwie die Anleger wie auf Zehenspitzen die ganze Zeit warten, was passiert als nächstes, was sagt Trump als nächstes. Und ich so das Gefühl habe, am Ende des Tages war es vielleicht von Anfang an sein Ziel oder sein Plan gar nicht, jetzt die ganze Welt zu besteuern oder eine Zölle einzuführen, sondern dass er eben erstmal alle schalu macht, erstmal Angst verbreitet, um dann zurückzunehmen, anstatt das anders aufzuziehen, zu sagen, wir machen einfach vereinzelt ein paar kleine Zölle, ist Trump seine Strategie einfach erstmal alle schocken und dann nach und nach zurücknehmen, weil man muss sich ja auch mal psychologisch das überlegen. Hätte er einfach nur gesagt, okay, wir haben jetzt hier 10% auf Europa oder sowas, dann wären die Märkte daraufhin gefallen. Das fänden alle doof. So, hat er gemacht? Erstmal, weiß ich nicht, 50% oder noch mehr auf verschiedene Länder oder auch China über 100% Zölle und hat die dann zurückgenommen. Am Ende des Tages ist er jetzt vielleicht auch bei seinen 10% oder was er ursprünglich wollte. Aber jetzt freuen sich die Anleger drüber, weil er eben noch was viel Schlimmeres angekündigt hatte. Und ist psychologisch eine ganz ausgefuchste Strategie, fällt meines Erachtens ein bisschen unter Manipulation, aber daran sieht man halt, wie sehr die Anleger doch auf solche politischen Aussagen am Ende des Tages reagieren.
Werbung. Self-Care bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Und wie ist so die Stimmung jetzt vor allem unter den AnlegerInnen in den USA nach den ersten 100 Tagen oder ja auch jetzt schon mehr?
Durchwachsen. Also ehrlicherweise, New York ist ja, ich sag mal, ein Melting Pot. Und New York ist auch sehr demokratisch. Also in meinem Freundeskreis oder was ich so Bekanntenkreis in New York hab, sind alle anti-Trump. Also sie sind alle, jeden Tag regen sich die Leute über Trump auf, auch über andere Dinge, dass er mit den Immigranten und so strenge Immigrationsgesetze jetzt durchsetzt. Also da würde ich sagen, ist die Lage eher angespannt. Bei meinen, ich sag mal, republikanischen Kontakten, auch jetzt in der Unternehmenswelt und vielleicht auch in Florida, ist die Stimmung, ich würde mal sagen, durchwachsen. Also am Anfang waren die natürlich auch alle total gehypt. Dann über die Zölle haben sie sich auch sehr aufgeregt. Klar, weil jedes Portfolio hat in dem Moment gelitten. Aber jetzt sagen sie halt auch wieder USA über alles und laufen hier mit ihren Trump-Basecaps rum. Also ich würde sagen, die Stimmung ist so volatil wie die Märkte, so blöd wie es klingt. Also man, den einen Tag ist er total unbeliebt, dann wieder total beliebt und dann kommt er wieder mit, ach, wir senken jetzt die Steuern für alle und es gibt jetzt keine Steuern mehr auf Trinkgelder oder. Also er weiß schon, wie er seine Leute so ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen manipulieren, aber so die Zuckerwürfelchen hinwerfen, dass er dann doch wieder beliebter wird. Und also sehr volatil, würde ich sagen.
Okay, jetzt haben wir gelernt, auch die Politik spielt eine Rolle, was die Kurse angeht. Gerade jetzt, was die USA angeht, hat man wahrscheinlich schon öfter mal auch von der Fed gehört. Ich habe sie auch im Intro genannt. Wer oder was ist das und welche Aufgaben hat sie? Hast du da Beispiele parat?
Ja, die Fed, und das ist tatsächlich genau so ein Punkt, die sollte, also das ist die Notenbank in USA, die quasi vergleichbar mit zum Beispiel der EZB in Europa die Leitzinsen am Ende des Tages festlegt. Und eigentlich sollte diese Instanz komplett unabhängig vom Präsidenten oder von der Politik funktionieren, damit es da auch so eine Art Checks and Balances, Balances-System einfach gibt. So, unter Trump ist das natürlich anders, weil Trump einfach mit anderen Regeln spielt. Der hat es auf Jerome Powell, das ist der Vorsitzende der Notenbank, so ein bisschen abgesehen, weil Trump möchte, dass die Notenbank die Zinsen senkt. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den Aufgaben der Fed. Die Fed hat letzten Endes zwei große Aufgaben. Das eine ist, Vollbeschäftigung zu gewährleisten, also dass alle Leute einen Job haben. Und das andere ist die Inflation, dass die in einem gesunden Rahmen bleibt. Was ist gesunder Rahmen? Das Ziel ist so 2% im Jahr, also dass es im Jahr die Produkte des alltäglichen Lebens maximal 2% teurer werden. So, was hat die Fed für Spielmöglichkeiten? Das sind halt in der Regel vor allem die Zinsen. Also die Fed kann die Zinsen senken oder erhöhen, um eben diese beiden Jobs, ich sag mal, zu erfüllen. Und jetzt war es ja in der Corona-Zeit so, klar, mit den Lockdowns und so weiter, war die Wirtschaft erstmal sehr angespannt durch auch die Lieferketten und die Wirtschaft war ja komplett runtergefahren. Was hat die Fed gemacht? Die hat gerudert, genauso wie auch andere Notenbanken auf der Welt, und hat die Zinsen eigentlich auf fast null gesenkt. Was war das Ziel dabei? Wenn die Zinsen auf, ich sag mal, nahe null oder sehr tief sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss, man kann sich sehr leicht oder sehr billig Geld leihen. Also man kann einfach zur Bank gehen und muss nicht so viel bezahlen, um sich eben einen Kredit zum Beispiel aufzunehmen. Und das hat dann in der Wirtschaft die Folge, dass eben ganz viele Leute sehr viel Geld haben, sich auch viel Geld leihen und das in den Markt bringen, also auch in die Wirtschaft einbringen, entweder dass sie es ausgeben oder investieren. Das heißt, die Zinssenkungen kurbeln sozusagen die Wirtschaft, wenn man so will, an. Das Problem, und das ist die andere Seite der Medaille, ist, wenn die Leute viel Geld ausgeben, und das ist ja auch diese Preisgestaltung, ne, Angebot und Nachfrage, dann steigen in der Regel ja auch die Preise. Und bei Corona war es natürlich auch noch dadurch, dass die Lieferketten angespannt waren, war ja auch das Angebot verknappt. Das heißt, es waren zwei Gründe letzten Endes, dass die Preise gestiegen sind. Und dann hatten wir ja zeitweise eine Inflation von über 9%, was natürlich viel zu weit weg ist von unserem 2%-Ziel. Und dann hat die Fed eben angefangen, dagegen zu rudern. Also hat gesagt, okay, Wirtschaft haben wir jetzt gerettet, jetzt wollen wir die Zinsen wieder runterbringen und hat eben die Zinsen sehr stark erhöht. Und jetzt sind wir aktuell an einem Punkt, wo die Inflation ist jetzt wieder sehr weit runtergekommen. Jetzt sind wir bei ungefähr 2,4%. Also wir bewegen uns in dem Bereich, wo wir hinwollen, ist auch jetzt stark gefallen in den letzten Jahren. Aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. So, Trump möchte aber, dass die Fed so schnell wie möglich einfach die Zinsen noch weiter senkt, damit eben die Wirtschaft angekurbelt wird, die Leute Geld haben, die Leute Geld investieren. Aber die Fed sagt, ich habe aber zwei Aufgaben. Wir müssen ja auch die Inflation im Blick behalten. Und die sagen sich jetzt, wenn der Handelskriege auslöst und alle Produkte teurer werden, weil eben Zölle bezahlt werden müssen, dann steigen ja auch wieder die Preise, sprich die Inflation steigt. Das heißt, die Fed sagt sich, nee, wir können nicht einfach die Zinsen jetzt wieder senken, nur weil Trump das gerne möchte, weil die Inflation könnte ja durch die Decke gehen, durch eben seine Zollpolitik. Und das ist jetzt gerade ein interessantes Dilemma, was die Fed hat, dass sie eben sagt, okay, auf der einen Seite, also wir sprechen da auch von Stagflation, also dass quasi die Inflation hoch ist und die Wirtschaft leidet, obwohl die zwei Sachen eigentlich entgegengesetzt laufen sollten. Und jetzt hat die Fed eben das Dilemma zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass die Inflation zu stark steigt, aber wir wollen auch nicht, dass die Wirtschaft zu stark leidet, wenn eben Trump jetzt mit seinen Zollpolitik und so weiter vielleicht auch Arbeitsplätze kostet und oder auch mit seiner Immigrationspolitik. Und deshalb ist es eine sehr angespannte Lage aktuell. Und Trump, seine Strategie ist eben zu sagen, ich polter gegen den Jerome Powell und mobb ihn öffentlich, damit er die Zinsen senkt. Jerome Powell zum Glück ist sehr unparteiisch und ist auch jetzt noch über ein Jahr im Amt, sagt sich, nein, du kannst mich nennen, wie du willst, Loser und weiß ich nicht was alles. Ich bleib dabei, wir gucken uns an, wie sind die aktuellen Wirtschaftsdaten, wie ist die Beschäftigung, wie ist die Inflation und bleiben bei unserem Ziel oder bei unseren zwei Aufgaben, dass wir da eben mit den Zinsen so hantieren, dass wir eben beide Ziele erreichen können.
Ja. Okay, also es bleibt noch ein bisschen spannend, wie es da weitergeht.
Absolut, ja.
Jetzt neben den Entscheidungen der Fed und auch der Politik, welche weiteren Einflussfaktoren gibt es auf die Börsenkurse?
Genau, das sind genau die Sachen, die auch sich die Fed letzten Endes anguckt, nämlich Wirtschaftsdaten im weitesten Sinne. Was sind da die interessantesten Daten? Das ist einmal im Monat kommt der Arbeitsmarktbericht raus. Das ist immer freitags, der erste Freitag im Monat. Das ist eben ganz wichtig, um zu sehen, wie viele neue Jobs wurden geschaffen, wie ist die Arbeitslosenquote und so weiter. Das schaut sich natürlich die Fed an, um zu gucken, okay, haben wir einen guten Job gemacht, was die Arbeitslosigkeit betrifft. Und das andere Wichtige ist eben die Inflationsdaten. Also zu sehen, dass jeden Monat geguckt wird, wie hoch sind denn jetzt die Preise in den unterschiedlichen Bereichen gestiegen und muss man da vielleicht gegenwirken. Also das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Wirtschaftsdaten. Natürlich gibt es auch noch andere Daten aus dem Einzelhandel, zu Immobilien und so weiter. Aber die zwei Daten sind so das, was sich die Märkte am meisten anschauen. Und was es noch gibt, weil am Ende des Tages handeln wir ja Unternehmensanteile an der Börse. Jedes Unternehmen, was an der Börse gehandelt wird, ist verpflichtet einmal im Quartal, also viermal im Jahr, seine Bücher zu öffnen, sage ich mal, damit die Anleger wissen, okay, wie läuft's eigentlich gerade? Machen die Umsatzgewinne? Wie sieht's aus? Gibt's da Steigerungen oder einfach, wie ist so die Gesundheit des Unternehmens? Und wir haben dann immer eine Berichtssaison, das ist dann eben einmal im Quartal, wo über die mehrere Wochen jedes Unternehmen eben seine Zahlen öffentlich machen muss. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr großer Impulsgeber für die Anleger, weil die dann sehen, ah, guck mal, Apple hat diesen Monat oder dieses Quartal nicht so gut verdient. Und dann reagieren die Anleger natürlich auch darauf, sagen, oh, dann nehme ich mein Geld da lieber raus und mache das lieber in einer Aktie oder in einem Unternehmen, das vielleicht aktuell besser performt. Und das sind so, ich sag mal, diese Daten, die sich ein Anleger anschaut. Also ne, die Wirtschaftsdaten, aber eben auch vor allem die Quartalszahlen und natürlich auch alles, was darüber hinaus passiert in der Wirtschaft, in der Politik und was es auch noch so für Nachrichten gibt. Also ich sag mal auch so Sachen wie Unternehmenszusammenschlüsse und solche Geschichten oder auch Börsengänge. Aber im Grunde sind das so die Sachen, wo die Anleger sich orientieren.
Apropos Nachrichten, jetzt hast du ja auch erzählt, dass du für viele Medien, unter anderem für das Pioneer Briefing, auch Journalistin bist. Wie informierst du dich denn, um da immer auf dem aktuellen Stand zu sein?
Auch sehr gute Frage. Und ich bin tatsächlich ein Freund von zu sagen, gerade in dieser manipulativen Welt und wo es auch viel Fake News gibt, gehe ich immer lieber am liebsten zur Quelle, zur Ursprungsquelle. Und das ist das Schöne an Börsennachrichten, anders als jetzt vielleicht bei investigativen Journalismus, dass alle Informationen sind öffentlich. Sprich, wenn ein Unternehmen Quartalszahlen rausgibt, dann kriegt die nicht irgendein Analyst oder irgendein Journalist. Jeder hat Einblick in diese Zahlen. Und das heißt, ich brauche mir nicht anhören, was ein Analyst oder irgendwer mir erzählt. Ich gucke mir die Zahlen selber an. Das Gleiche gilt aber auch für die Wirtschaftsdaten, die auch für alle öffentlich einsehbar sind. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die vielleicht viele Kleinanleger gar nicht so wissen. Ihr müsst nicht auf irgendeinen Journalist oder irgendeinen Reporter oder irgendeinen Analyst hören, der vielleicht auch politisch irgendwie geprägt ist. Gerade in den USA sind die Medien ja auch nicht immer gerade, ich sag mal, unparteiisch. Also in Deutschland ist vielleicht noch ein bisschen andere Medienwelt, aber gerade in den USA, da je nachdem, welchen Sender man sich anschaut, da werden ja andere Sachen erzählt. Und da bin ich einfach Freund von, geht an die Quelle. Und ich weiß, dass viele Anleger oder auch Hörer von meinem Podcast dann sagen, ja, aber das ist ja voll kompliziert und wie soll ich denn solche Zahlen lesen? Aber auch da, nehmt die Scheuklappen ab, das ist nicht alles so kompliziert. Und ich habe auch kein Mathe studiert. Ich komme auch, wie gesagt, aus einem Kuhkaff und bin jetzt vielleicht auch nicht prädestiniert dafür, weil man auch sagt, ne, Finanzen ist ja Männersache und so weiter. Aber so schwer ist das gar nicht. Und es macht meines Erachtens auch Spaß, wenn man sich dann einmal reinfuchst. Weil am Ende des Tages, guck dich mal um. Wie viele Produkte zum Beispiel hast du von Apple? Ist das nicht spannend, mal zu sehen, krass, was macht eigentlich Apple? Wie läuft's da eigentlich? Und vielleicht auch zu sagen, ich möchte ein Teil davon sein, weil ich kaufe diese ganzen Sachen, iPhone, MacBook und so weiter. Aber zu sagen, wie wär's denn, wenn du auch an dem Unternehmen teilhaben kannst. Also Apple wird immer größer, immer beliebter und du kannst einen Teil davon besitzen. Und ich finde das so spannend und ich kann nur jeden ermutigen, auch zu sagen, lest euch diese Informationen durch und überlasst das vielleicht nicht unbedingt irgendwelchen externen Leuten, die euch sagen, ja, kauf jetzt diese Aktie, weil die vielleicht auch im Hintergrund ein Interesse daran haben, dass man eine bestimmte Aktie kauft. Also da bin ich wirklich Freund von zu sagen, all diesen Schall und Rauch irgendwie durch den Nebel durchblicken und wirklich zur Ursprungsquelle und mich dort informieren, wo die Zahlen schwarz auf weiß sind und nicht, wo irgendwer die geschönt hat oder sonst was. Also das ist so meine Strategie.
Jetzt hat man, glaube ich, im Gespräch schon gemerkt, dass du für diese ganze Welt brennst und da auch für dich schon viel Leidenschaft reingesteckt hast und die auch gerne weitergibst. War das schon immer so oder wie bist du mit deiner privaten Geldanlage gestartet und wie hat sie sich auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt?
Gut, also gestartet hat es ja, wie gesagt, mit 8, mit meinem ersten Sparbuch, wo ich Zinsen verdient habe. Und dann ging es letzten Endes so, dass ich auch in Deutschland schon so ein bisschen diese Klassiker, Bausparvertrag, Fonds sparen und solche Sachen habe ich auch sehr früh gemacht, einfach weil, ich sag mal, auch meine Eltern da sehr hinterher waren, dass das Kind ordentlich mit dem Geld umgeht, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber dann spätestens würde ich sagen, als ich dann nach New York gezogen bin und gesehen habe, wie das Ganze funktioniert, auch verstanden habe, wie Börse eigentlich funktioniert, war für mich klar, ich überlasse meine Finanzen keinen externen Leuten mehr. Ich muss das selbst in die Hand nehmen. Und damals, muss man sagen, hatte ich selbst noch nicht so viel Geld, um zu investieren und habe damals wirklich mit Kryptowährungen angefangen und nicht mal mit Bitcoin und den großen Währungen, sondern vor allem auch mit so kleineren Währungen. Und das war wirklich vor 10 Jahren, da kannte das noch kaum jemand. Und das war so ein bisschen, nenn's Glück, nenn's Verstand, wie auch immer, vielleicht eine Mischung aus beiden. Aber ich sag mal, mein Startkapital habe ich tatsächlich durch Kryptowährungen verdient und habe dann, als dann auch Bitcoin sehr stark gestiegen ist, dann da auch immer mehr auch Geld natürlich rausgezogen, habe dann von diesem Geld meine erste Immobilie gekauft. Und so hat sich das dann immer mehr erweitert. Mein Fokus blieb aber am letzten Endes immer dann bei Aktien, weil das ist das, was einfach mein Steckenpferd ist, wo ich mich am besten auskenne und wo ich auch einfach weiß, wie die Psychologie und wie die Regeln der Börse funktionieren und habe dann auch sehr viel einfach mit meinem überschüssigen Geld einfach gehandelt, habe da verschiedene Strategien auch mir angeeignet, auch gelernt von anderen Leuten an der Wall Street und tatsächlich dieses, das anderen weitergeben, das kam erst so vor ein paar Jahren, als mich dann mal ein Freund darauf hingewiesen hat, ist das eigentlich schwer, was du da machst? Und dann habe ich halt mal so ein bisschen erklärt und er meinte so, hey, das ist ja gar nicht so schwer. Ich dachte, das ist total kompliziert. Und so kam das dann. Und so kam dann auch so ein bisschen dieses, dass ich auch bei Pioneer dann diesen Finanzpodcast gemacht habe, weil ich gemerkt habe, da ist ein Interesse da und es ist auch gar nicht so schwer zu verstehen und auch nicht so schwer zu erklären. Und da ist einfach auch ein Hunger da, weil wir merken ja oder wir wissen ja alle, Finanzbildung kommt leider in der Schule nicht so viel vor. Und da ist irgendwo so eine Wissenslücke, die ich einfach schade finde, dass Leute sich da so auf die Regierung oder einfach auf die Bildungsangebote, die es halt gibt, verlassen. Und habe dann mehr oder weniger für mich entschieden, ich möchte da einfach einen Mehrwert liefern und den Leuten mein Wissen, was ich eben gelernt habe über die Jahre auch an der Wall Street, auch als Frau vor allem an der Wall Street, weitergeben in kompakter Form, ohne dass sich Leute irgendwie bei YouTube und sonst wie Fake-Nachrichten erstmal durchackern müssen und ganz viel Geld im Zweifel verlieren, sondern dass sie eine klare Strategie haben, im Zweifel die Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen müssen und da einfach an die Hand genommen werden, weil ich glaube, die meisten Leute fangen nicht an, weil sie einfach Angst haben. Und ich versuche den Leuten einfach diese Angst zu nehmen, zu sagen, hey, erstmal ich habe es gemacht, also bei mir hat es auch funktioniert und ich nehme dich wirklich an die Hand und zeig dir Schritt für Schritt so für Dumme, sage ich mal. Du kannst nichts falsch machen. Und das ist meistens für die meisten dann so dieser, dieser Game-Changer zu sagen, so schwer ist es gar nicht, ich habe mich nur nie getraut. Und ihnen einfach diese auch zu ermutigen, zu sagen, das kann jeder, trau dich und ich bin da und ich bringe dir eine Strategie bei, die funktioniert. Und das gibt mir persönlich auch ganz viel zu sagen, wenn mir Leute dann spiegeln, hey, ich habe jetzt das so und so gemacht und habe jetzt verdiene jetzt vielleicht noch ein kleines Nebeneinkommen oder sehe einfach, wie mein Geld für mich arbeitet. Und das ist für mich das Allergrößte, wenn ich dann solche Nachrichten bekomme.
Was ist dir bei deiner Geldanlage wichtig? Außer, dass das Geld natürlich mehr wird und für sich arbeitet.
Auch eine sehr spannende Frage, weil viele Leute ja, ich sag mal, wenn man über Geldanlage spricht, dann kennen sie nur Wertsteigerung. Dass sie sagen, ich kaufe eine Aktie und irgendwann wird die mehr wert, dann verkaufe ich die wieder und dann habe ich Geld damit verdient. Bei mir war es so, und von Anfang an hat im Zweifel auch so ein bisschen damals als 8-Jährige schon angefangen, ich mag es, wenn nicht nur eine Wertsteigerung da ist, sondern ich auch ein passives Einkommen verdiene. Und das ist ich weiß, das ist total inflationär, dieser Begriff, aber man kann sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel eine Immobilie kauft als Immobilieninvestor, dann würde man ja auch nicht die einfach kaufen und sagen, ja, die steigt ja an Wert, ist ja cool, sondern man will ja da auch einen Mieter reinhaben, der einen jeden Monat Miete bezahlt. Und so habe ich halt von Anfang an gesehen, okay, ich möchte Wege finden, wie ich von der Wertsteigerung profitiere, aber eben auch von einem passiven Einkommen jeden Monat. Und deshalb habe ich meine ganzen Investments darauf, also immer wenn ich mir Investments anschaue, ist immer die Frage nicht, wie viel Wertsteigerung, sondern wie viel passives Einkommen, wie viel Cashflow kann ich generieren. Und danach bewerte ich meine Anlagen. Also was ich dann zum Beispiel ganz konkret an der Börse mache, ist wirklich zu sagen, ich kaufe eine Aktie und vermiete die in Anführungsstrichen dann mit zum Beispiel Optionen, um dann eben die Wertsteigerung der Aktie zu haben, aber eben auch ein passives Einkommen. Und so mache ich das ja auch mit meinen Immobilien. Das ist dann bei Airbnb zum Beispiel vermietet, dass ich sage, ich kaufe eine Immobilie in einer guten Lage, will aber auch jeden Monat diese Rendite, dieses passive Einkommen, weil ich meine, Zeit ist unser Freund und man kann sich das ja auch mit dem Zinseszinsrechner ausrechnen. Wenn man dann diese ganzen Ausschüttungen, diesen ganzen Cashflow nicht zum Leben verwendet, sondern eben reinvestiert, dann wächst das Portfolio nicht nur linear, sondern eben exponentiell. Und das ist meines Erachtens so ein kleiner Hack, um noch schneller, ich sag mal, in eine finanzielle Freiheit und in Wohlstand zu kommen, wo man sagt, okay, da fühle ich mich wohl und auch unabhängig von einem Job, von einer Regierung oder von äußeren Umständen. Und das ist so ein bisschen, worauf ich meinen Fokus dann setze.
Okay, jetzt hast du einen Begriff Optionen genannt. Alle, die hier zuhören und sich vielleicht fragen, was das ist, schreibt uns gerne mal, ob euch das interessiert. Dann machen wir da nochmal eine extra Podcast-Folge zu.
Sehr gerne.
Aber wir sagen auch, Finanzen sind Lebensplanung. Deswegen würde mich auch jetzt bei dir noch interessieren, was sind so deine Ziele? Was möchtest du mit deinem Geld erreichen?
Auch eine sehr gute Frage. Also bei mir ist es tatsächlich so angefangen und da vielleicht auch nochmal eine Spieleidee oder ein Spieletipp. Wir haben früher als Kind sehr gerne das Brettspiel Cashflow gespielt. Das basiert auf dem Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und das ist tatsächlich, also wir als Kind haben das einfach geliebt, weil da geht es eben auch darum, in Anführungsstrichen aus dem Hamsterrad rauszukommen. Was meine ich damit? Also jeder Mensch hat ja im Zweifel einen Beruf oder irgendeine Art, wie er Geld verdient. Und man muss sich einfach überlegen, was wäre, wenn ich jetzt heute aufhöre zu arbeiten? Wie lange könnte ich dann noch leben? Und die meisten Menschen würden sagen, ja, vielleicht einen Monat, vielleicht zwei. Also sie haben nicht viel Erspartes auf der Seite. Und deshalb ist eben das Spiel und auch so ein bisschen meine Philosophie darauf ausgelegt, zu sagen, ich will dieses passive Einkommen, weil solange mein passives Einkommen dann irgendwann höher ist als meine ganzen Ausgaben, die ich täglich habe oder im Monat habe, dann bin ich insofern per meiner Definition und auch der Definition in dem Spiel finanziell frei. Weil das heißt nicht, dass du dann Millionär bist, aber es bedeutet, du könntest theoretisch krank werden oder deinen Job kündigen und wärst trotzdem noch okay, weil du eben deine Ausgaben decken kannst mit deinem passiven Einkommen. Und für mich war tatsächlich von Anfang an immer das Ziel, diese finanzielle Freiheit zu erreichen. Also ich sag mal, ganz, ganz früher war natürlich das Ziel, wie bei allen, die Mehr wird Millionär geschaut haben, ich will Millionär werden. Und da war auch mal so, Millionär mit 30. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, auch durch gesundheitliche Phasen, die ich in meinem Leben erlebt habe, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Es hat auch Warren Buffett schon gesagt und ich habe es dann auch gesundheitlich gemerkt mit Anfang 20, dass ich da eben meine Ziele umgestellt habe von ich will Millionär werden, so ich will finanziell frei werden. Was erstmal ähnlich klingt, aber eben per dieser Definition was anderes ist. Weil ich hatte damals auch sehr, ich sag mal, sparsam gelebt für New Yorker Verhältnisse, hatte irgendwie vielleicht Ausgaben von $3,000 im Monat, was für New Yorker Verhältnisse wirklich sehr sparsam ist. Und hatte dann das Ziel, okay, du musst passives Einkommen verdienen in Höhe von mindestens $3,000, weil dann kannst du auch mal krank sein. Und in den USA ist ja nochmal das Krankensystem auch anders und auch dieses, dass du dann krankgeschrieben bist und trotzdem Geld verdienst, das gibt's ja da alles nicht. Und deshalb war für mich dann immer das Ziel, okay, das muss gewährleistet sein. Und alles andere kam dann danach. Also dann zu sagen, okay, ich will vielleicht auch noch Millionär werden. Ich will vielleicht ein großes Haus oder. Aber für mich war ehrlicherweise so diese materielle Luxus nie eine Motivation zu sagen, oh, ich will mal dieses teure Haus oder dieses teure Auto oder diese teure Uhr. Weil für mich wichtiger als, ich sag mal, materiell oder materiellen Status ist eigentlich wirklich diese Freiheit. Ich finde, das ist viel mehr wert. Also jetzt auch vielleicht mit Blick auf Frauen. Ich möchte auch in den nächsten Jahren Kinder haben und ich möchte eben nicht jeden Tag 24/7 arbeiten müssen, sondern ich möchte meine Kinder groß werden sehen. Aber ich möchte mich auch nicht in eine Abhängigkeit begeben von einem Mann, der dann arbeiten geht, während ich auf die Kinder aufpasse. Und deshalb sind eigentlich die Ziele weniger so, oh, ich will das Haus und dies so viel Geld, sondern eher so, ich will mir ein Leben in Freiheit erschaffen und in ein Leben in Freiheit einfach leben und zu sagen, meine Investments finanzieren mir meinen Lebensstil, der mit Sicherheit auch in den letzten Jahren gestiegen ist. Also will ich auch gar nicht abstreiten. Aber für mich war immer wichtig zu sagen, die Freiheit steht für mich an oberster Stelle. Gerade auch mit Blick auf die Politik ist sehr volatil. Man kann aus dem Land geschmissen werden morgen oder man kann seinen Job verlieren. Ich will einfach unabhängig sein von der Regierung, von im Zweifel einem Partner und auch von einfach der der Welt an sich so. Und diese Freiheit, das ist für mich das oberste Ziel, kurz-, mittel- und langfristig, ehrlicherweise, weil ich halt sehe, das ist auch irgendwo der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben, zu sagen, ich kann entscheiden, wann ich aufstehe, mit wem ich aufstehe, in welchem Land ich wohne und so weiter. Und deshalb, das ist eigentlich viel mehr mein Antreiber, als zu sagen, ich brauche jetzt 1 Million, 2, 3 oder wie auch immer. Also, und ehrlicherweise ist mir auch aufgefallen, dieses Geld, der Wohlstand, den man sich vielleicht damals ausgemalt hat, sobald man finanziell frei ist und sich überhaupt mal in diese Denke begibt, so über seine Finanzen nachzudenken, das Geld kommt meistens von ganz alleine. Also ich habe irgendwann festgestellt, oh, ich bin ja schon Millionär, da habe ich das überhaupt nicht als Ziel gehabt, einfach nur, weil ich an dem Ziel festgehalten habe, okay, diese finanzielle Freiheit und einfach sich davon zu lösen, ja, es ändert sich irgendwas in deinem Leben, wenn da jetzt 1 Million auf dem Konto ist. Das ist einfach nicht der Fall, sondern zu sagen, es ändert sich aber was, wenn du entscheiden kannst, welchen Job, wo du wohnst und so weiter und diese Freiheit hast. Also das ist für mich eigentlich so das oberste Ziel im Leben, ja.
Okay, super, Anne. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Du darfst gerne noch ein kleines Abschluss-Learning, was so aus deiner beruflichen, aber auch privaten Reise bis hierhin für unsere Finanzheldinnen-Community noch so dein Tipp wäre.
Also mein allergrößter Tipp ist wirklich, habt keine Angst vor der Börse. Ich weiß, das klingt immer so irre kompliziert und Zahlen und ach, das ist Männersache. Nehmt euch wirklich einfach mal ein bisschen Zeit, da auch in eure finanzielle Bildung zu investieren und euch dieses Wissen anzueignen, dann werdet ihr feststellen, ah, das ist gar nicht so kompliziert und es macht sogar Spaß. Und was vor allem Spaß macht, ist dann eben diese finanzielle Freiheit und diese Selbstbestimmtheit. Deshalb da wirklich mein großer Appell an alle und gerade an Frauen, habt keine Angst, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Es macht irre viel Spaß und ihr werdet euch danken und auch eure Kinder werden euch das danken, wenn ihr euch jetzt mit diesem Thema beschäftigt.
Super, vielen Dank an alle Zuhörerinnen. Bis nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge. Und ich glaube, wir nehmen alle ganz viel Motivation und ja, ich würde sagen auch Gestaltungswille jetzt hiermit nach unserer Folge. Danke dir, Anne.
Danke dir.